Gut, dann starten wir mal ins Thema, lang genug vorgestellt. Jetzt geht's los mit einem Sprichwort, das wir uns ausgesucht haben. Und genau, das Sprichwort heißt, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Ja, es ist falsch rum, aber so ist es auch bei Jesus oft, dass Sachen andersrum sind wie in der Welt. Und dieses Sprichwort, das hat mich, ich meine, wer mich kennt oder mich kennenlernen wird, der weiß, ich rede sehr gern und sehr viel. Und trotzdem hat mich das herausgefordert. Ich erzähle euch warum. Die Predigt wird so ein bisschen eine Storytelling-Predigt. Wir erzählen jetzt erstmal ein Erlebnis von jemandem aus der Bibel, bei dem dieses Sprichwort eine Herausforderung war. Dann erzählen wir euch Erlebnisse aus unserem Leben zu dem Sprichwort. Und mir ist ganz wichtig, ich habe so ein weiteres Sprichwort, ist für mich, wenn ich eine Predigt halte, es ist kein Meister vom Zaun gefallen. Kennt ihr sicherlich auch. Und deswegen prüft, es ist Persönliches dabei, prüft alles, behaltet das Gute, ist so ein guter Vorsatz für eine Predigt. Und das wünsche ich euch dann für jetzt, für den kommenden Teil. Aber starten wir durch. Okay, die Geschichte, das Erlebnis aus der Bibel vom Hananias, gell?
Genau. Es ist eine sehr spannende Geschichte, die man gerne auch mal nachlesen kann in Apostelgeschichte 9. Ich wollte die Folie noch gar nicht. Machen wir mal zurück. Nein, jetzt. Genau. Kannst gerne beim Thema bleiben. Super. Das ist übrigens die erste Predigt, die wir zu zweit halten, sonst reden wir alleine. Also von daher, das war auch spannend in der Vorbereitung. Das nur so. Genau, also die Geschichte von Hananias und Saulus. Wer sie nicht kennt, Saulus war zu der Zeit ein Mensch, der die Christen, also die, die sich zu Jesus quasi bekannt haben, verfolgt hat. Und die Apostelgeschichte 8 fängt damit an, dass Saulus sich gerade darüber freut, dass einer der Christen gesteinigt wurde. Also jetzt nicht so der netteste Zeitgenosse, und ihm eilte ein Ruf voraus. Also man wusste, wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann werde ich von diesem Menschen verfolgt werden. Also der wird gucken, dass ich ins Gefängnis komme, dass ich angeklagt werde. Das heißt, die Christen haben den natürlich gemieden. Und die andere Person, um die es in der Geschichte geht, ist der Hananias, der eben ein Jünger Jesu war. Und der lebte in Damaskus. Und Saulus war zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte stattfindet, auf dem Weg nach Damaskus. Und Jesus begegnet ihm, total krasse Begegnung mit Jesus, denn er blendet ihn quasi so mit Licht und sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du, Herr? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also ich könnte mir vorstellen, das hat ihn ganz schön geschüttelt, das zu hören. Und Gott hat einfach nur zu ihm gesagt, geh in die Stadt, ich werde dir sagen, was zu tun ist. Und ab dem Moment ist dieser Saul blind. Und er ist in einem Haus und er hat 3 Tage nicht gegessen, 3 Tage nicht getrunken und wartet quasi, dass jemand kommt und ihm sagt, was zu tun ist. Hat sicherlich auch Angst gehabt, könnte ich mir vorstellen. Plötzlich blind zu sein, ist sicherlich nicht einfach gewesen. Und sein ganzes Weltbild ist in dem Moment ja auch zusammengebrochen. Im Endeffekt, er war sich sicher, meine Mission ist, die Christen auszurotten, die schaden dem jüdischen Glauben, die schaden der Gesellschaft. Ich will Gutes tun und die ausrotten. Und jetzt plötzlich bin ich diesem Jesus begegnet. Genau. Aber schwenkt zurück zum Hananias. Also dieser Jünger ist in Damaskus, wo das passiert ist, steht nicht drin. Aber plötzlich spricht Gott zu ihm. Und er trägt ihm auf, zu diesem Saulus zu gehen und ihm zu heilen, das zum einen, und zum anderen ihm zu sagen, was für Verfolgungen ihm bevorstehen. Also jetzt auch nicht so Good News, so geh mal dahin und sag ihm irgendwie, Gott schenkt dir 1 Million Euro, es wird alles super, sondern heil ihn zwar, aber sag ihm auch, was ihm bevorsteht. Und ich finde es sehr berechtigt, dass Hananias sagt, du bist dir ganz sicher, Gott, dass ich zu diesem Saulus gehen soll. Ja, du weißt schon, dass ich, also der weiß genau, zu welcher Sorte ich gehöre und was das nach sich ziehen kann. Also vielleicht bringt er mich um oder schickt mich ins Gefängnis oder was auch immer. Und Gott sagt aber, geh hin. Und Hananias ist gehorsam, aber auch mutig, geht hin. Und was passiert ist, was er, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Ich wäre schlotternd hingegangen, hätte gehofft, dass irgendwie auf dem Weg irgendwas passiert, was mich davon abhält oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt er zu Saul und betet für ihn und es passieren krasse Wunder. Also zum einen, Saul kann ab dem Moment wieder sehen, Heilungswunder. Ich weiß nicht, ob es sein erstes war oder ob er das täglich gemacht hat, der Hananias. Aber auf jeden Fall, genau, er sieht, wow, ich bete für den und er wird geheilt. Und er sieht noch viel krasser, dieser Jesus kommt in das Herz von dem Saulus und verändert sein Leben. Er stellt sein Leben komplett auf den Kopf. Dieser Saulus fängt an, Menschen zu lieben und gibt alles für diesen Jesus, also wirklich alles. Genau, und wir wollen heute darüber sprechen, wie wichtig das war, zum einen, dass der Hananias sich aufgemacht hat, zu sprechen. Auch wenn er Angst hatte, auch wenn er Befürchtungen hatte, hat er sich aufgemacht und hat zu diesem Saulus gesprochen. Also reden besser als schweigen in dem Fall. Und der Saulus hat gehört auf Gott, was Gott gesagt hat. Also er war bereit zu hören, von Gott zu hören. Genau, und jetzt habe ich die Stelle, bin ich übergangen, aber wir können sie noch mal kurz anschauen. Hopsa. Ja, genau, dann, warte. Ja, genau, also, was ich vergessen habe, und das ist ja auch noch mega, Saul wird geheilt, sein Leben verändert sich und er lässt sich am gleichen Tag noch taufen. Also ich finde, der Hananias hat da echt so, konnte nach Hause und sagen, oh, also heute ist wirklich was Gutes passiert in meinem Leben, kann immer stolz auf mich sein. Genau, das ist gut gelaufen. Aber lest die Geschichte gerne nochmal selber nach. Ich finde die sehr, sehr spannend, besonders wie es dann weitergeht. Aber ich verrate euch nicht. Es wird auf jeden Fall spannend. Genau, so. Und jetzt kommen wir zu Erlebnissen aus unserem Leben, wo wir einmal in der Rolle des Saul waren und einmal in der Rolle des Hananias.
Also gut, mal schauen, was die Folie macht. Okay. Ja, also mir ging es auch mal wie dem Saul. Als Diana gesagt hat, mein Papa ist Pfarrer und ich bin im Glauben aufgewachsen, das stimmt, man hat dann immer so keine Wahl. Aber mit 12 war ich dann zu mutig und habe gesagt, ich glaube da nicht mehr dran. Und ich war irgendwie zu der Zeit enttäuscht von Gott, glaube ich, und enttäuscht von Menschen. Und es hat mir auch so Druck gemacht, dieser ganze Glaube und alles, weil ich habe dann so ein paar Gebete ausprobiert, das hat nicht funktioniert und ich dachte mir so, das ist doch nichts. Und in meiner kindlichen Art habe ich dann gesagt, Gott gibt es nicht und bin dann so meinen Weg gegangen. Und irgendwie war es so, dass ich dann aber eine Zeit hatte, also vor dem Abi und kurz nach dem Abi, da ging es mir gar nicht gut. Ich hatte wenig Anschluss irgendwie und wenig Freunde. Und dann, was ich dann halt gemacht habe, ich bin ins Jugendzentrum. Und da, ich habe ja schon vorhin bei der Vorstellung erzählt, da gab es dann die Jesus Freaks dort und ich bin mal mit hoch wegen den hübschen Mädchen. Und dort war aber auch mein Hananias. Und das war damals der Nobby, das war der Jugendleiter. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zwar so mehr Haare und war dünner und ich würde sagen, es sah besser aus, aber von meiner Art her war ich doch ein bisschen abweisend. Und der Nobby, dem war das egal. Der ist einfach auf mich zugegangen, hat mich immer irgendwie zu irgendwelchen Aktionen mitgenommen und hat mit mir viel geredet. Und ich war total kritisch. Ich habe gemeint, das gibt's doch alles nicht. War so vom Kopf her wissenschaftlich, wollte Biochemie studieren und habe mit ihm total viel diskutiert und er war echt geduldig mit mir. Und das hat mir, wie in dieser Geschichte, dem Saulus, hat mir das Herz aufgemacht. Und es hat auch mein Herz verändert. Also es war, um wieder ein Sprichwort zu benutzen, es war dann wie vom Regen in die Taufe. Und zwar war es so, dass ich plötzlich angefangen wieder Menschen zu mögen. Also, war wirklich nicht so. Ich liebe jetzt Menschen, ja. Ich liebe dich, Julian. Aber es war damals überhaupt nicht so, ja. Und es war wie von jetzt auf gleich. Und dann wollte ich eben Sozialpädagogik studieren. Verdient man ja nichts, aber ich wollte es trotzdem machen wegen den Menschen. Ich hatte richtig Lust drauf. Und und das ist so meine Saulus-Geschichte irgendwie. Und ich bin total dankbar im Nachhinein, dass es diesen Nobby gab, dass der den Mut hatte, so einen abweisenden Jugendlichen anzusprechen, mit dem in mich Zeit investiert hat und das war echt ein Geschenk für mich. Genau. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Saulus-Geschichte. Das ist die Überleitung.
Lass mal einfach weg. Meine Saulus-Geschichte hat schon mit mir zu tun, aber nur so am Rande, denn ich bin in dem Erlebnis bin ich gerade mal 2,5. Meine Eltern hatten dauerhaft Streit aus verschiedenen Gründen und die Lebensumstände waren irgendwie schwierig und die dachten ernsthaft darüber nach, sich scheiden zu lassen. Und haben dann sich zusammengesetzt und gesagt, okay, also wir fahren noch einmal zusammen in Urlaub und reden über alles und dann lassen wir uns scheiden. Und wir sind in den Urlaub gefahren und haben dort eine andere Familie kennengelernt. Und die waren Christen. Die waren, ich weiß gar nicht mehr aus was für einer Gemeinde, die kamen auf jeden Fall, die brannten für Jesus. Und mein Papa heißt Helmut, der Mann der Familie hieß auch Helmut. Und Helmut und Helmut unterhielten sich, aber es war für meinen Papa kein angenehmes Gespräch, denn dieser Helmut textete ihn hardcore zu. Also der hat ihn wirklich, er hat nicht locker gelassen, mein Vater. Ich habe gestern nochmal mit ihm telefoniert, um mir die Geschichte nochmal genau erzählen zu lassen. Er hat wirklich nicht locker gelassen, hat immer wieder gesagt, du brauchst Jesus in deinem Leben, du brauchst Jesus in deinem Leben, du brauchst Jesus in deinem Leben. Und mein Vater war übelst genervt von ihm. Aber es hat was mit ihm gemacht. Und es dauerte nicht lang, bis mein Vater quasi kapituliert hat oder gesagt, okay, ich versuch's jetzt mal mit diesem Jesus. Und hat sich an Silvester dann entschieden, okay, ich versuch's mit dir. Und ist am Silvestermorgen aufgestanden und sollte irgendwie Brötchen für uns alle holen. Wir hatten eben zusammen gefeiert. Ich frage mich gerade, warum da die Bäckereien offen hatten. Aber gut, keine Ahnung, da hängt die Geschichte. Vielleicht täuscht er sich auch und es war ein Tag später. Auf jeden Fall ist er zum Bäcker gefahren und vor der Bäckerei war irgendwie ein Obdachloser, der übelst roch. Und mein Vater hatte totale Abneigung gegen Menschen, die nach Alkohol riechen, aus bestimmten Gründen. Und er macht die Tür vom Auto auf, dieser Schwall von Geruch kommt ihm entgegen und er hat gesagt, es war so heftig, weil ich hatte so eine Liebe für diese Person. Obwohl ich das früher wäre, hätte ich die Tür zugemacht, wäre weitergefahren zu einer anderen Bäckerei oder wie auch immer. Aber er hatte die totale Liebe in seinem Herzen für diese Person. Und das war quasi so der erste Kreis, den diese Entscheidung gezogen hat. Und dieser Kreis wurde immer größer, immer größer. Also meine Mama hat sich dann entschieden, mit Jesus zu leben. Dann haben die irgendwie ihre gesamten Bekannten haben die zugetextet mit Jesus. Und dann haben die sich alle bekehrt, dann haben die Gemeinde gegründet. Ich habe noch 3 Geschwister bekommen. Leute haben sich nicht getrennt, die sich trennen wollten. Meine Patin, die Brustkrebs hatte, ist zum Glauben gekommen und hat diese Phase überstanden. Also die Kreise waren so krass groß. Von diesem Helmut, der geredet hat. Und in der Vorbereitung habe ich auch zu Micha gesagt, boah, mich würde total interessieren, ich würde gerne diesen Helmut nochmal fragen, was ihm da im Kopf rumging, als er mit meinen Eltern im Urlaub gesprochen hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht abends in der Ferienwohnung gesagt haben, oh Mensch, können die doch nicht ständig damit zutexten, das ist doch total unangebracht, die haben gerade eine Ehekrise, wir hören denen einfach nur zu, wir sind voll liebevoll zu denen und das wird es schon retten. Aber nee, sie waren mutig und hatten das anscheinend echt so ein Brennen im Herzen, das zu vermitteln, das zu reden, eben nicht zu schweigen. Und das hat total viel verändert und das hat mein Leben verändert, weil keine Ahnung, ob ich jetzt hier stehen würde, hätten sich meine Eltern scheiden lassen. Genau, also da bin ich quasi indirekt zum Saulus geworden und mir wurden durch meine Eltern in ganz vielen Situationen die Augen geöffnet für den Glauben auch. Genau. Genau, was ist deine Hananias-Geschichte?
Ja, also gut. Also erstmal danke. Meine Hananias-Geschichte, also das ist eine Geschichte, da eben war ich in der Rolle vom Hananias. Und ich fand es total gut, dass du jetzt gesagt hast, du weißt gar nicht, was dem Helmut so vorging. Oder du wärst neugierig gewesen, was im Helmut vorging. Also ich kann dir sagen, was damals in mir vorging. Ich war 20 und wir hatten total Lust, irgendwelchen Leuten von Jesus zu erzählen, weil das war gerade alles so frisch und jetzt wollte ich schon sagen, es lässt irgendwann mal nach, keine Sorge. Tut's nicht. Also gut, es war alles frisch, so wie es immer noch ist und unsere Motivation war einfach, wir waren jung und es war langweilig und wir dachten, wir gehen jetzt mal auf den Rummel in Kronach, da heißt es Schützenfest. Und da ist immer so eine Wahrsagerin und wir erzählen dir vom Jesus. Und dann sind wir dahin und als wir dann gesehen haben, wie groß der Türsteher war vor der Wahrsagerin, dann haben wir doch ein bisschen Angst bekommen. Machen wir das wirklich oder nicht? Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und sind dann halt hin und haben gesagt, irgendwie, wir würden gerne mal zur Wahrsagerin. Ja, und der so, warum? Und es kostet 30 Euro oder was weiß ich, wie viel jetzt Inflation, jetzt wird es 50 kosten. Dann haben wir gemeint, wir wollten ja halt vom Jesus erzählen. Und dann er so, und dann ist er rein Und dann kam er wieder und hat gemeint, na komm rein. Und wir so, echt? Und wir so, er so, ja. Und dann sind wir rein und dann war die voll gut drauf, weil die hatte vorher wie der Saulus auch eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus und ja gemeint, irgendwie, sie wollte jetzt irgendwie auf eine Konferenz gehen oder sie war. Und jetzt, sie tut sich echt schwer mit dieser Wahrsagergeschichte. Jetzt erzählt sie zurzeit den Leuten einfach nur noch Gutes und plant aber eigentlich einen Jobwechsel. Und wir haben uns das viel komplizierter vorgestellt, aber wir sind irgendwie offene Türen eingelaufen. Und wir hatten dann irgendwie eine halbe Stunde ein schönes Gespräch mit ihr über ein bisschen Altes Testament und dies und das. Und es war mega schön, einfach nur. Und ich hätte nicht, also wie der Hananias, ich hätte nicht erwartet, dass es so läuft oder wer weiß, oder dass der Türsteher uns mit uns irgendwas anstellt oder dass wir theoretisch Eintritt hätten zahlen müssen, was wir auch nicht wollten und nicht hatten. Wir waren jung. Und ich glaube im Nachhinein, wäre ich auch neugierig, ob das nicht für sie nochmal eine Ermutigung war, für die Dame, dass jetzt, wo sie mit Jesus anfing, dass der plötzlich irgendwelche zwei Chaoten vorbeischickt, einfach so aus dem Nichts. Erstens und zweitens war es für uns eine total schöne Ermutigung. Ja, darfst gerne nachfragen, aber auch nicht deine Ananias-Geschichte.
Meine Geschichte endet in Jena, so viel kann ich schon mal spoilen, und beginnt Silvester 2011. Ich erzähle die Geschichte auch deswegen, weil wir nachher was Ähnliches mit euch machen wollen, also ihr dürft gespannt sein, es hat was mit den Zetteln und den Stiften zu tun. Also wir haben Silvester gefeiert, wir haben damals noch in Franken gewohnt, auf dem Dorf in Gehülz. Das war so einsam, dass man nachts keine Laterne gesehen hat. So einsam war das und idyllisch. Genau, und da haben wir Silvester gefeiert mit befreundeten Familien. Und es war irgendwie, keine Ahnung, 23:30. Ich brauche kurz einen Schluck Wasser. Und wir haben uns überlegt, Mensch, das wäre doch total schön, wenn wir ins neue Jahr starten mit einer Ermutigung von Gott. Wie können wir uns irgendwie gegenseitig ermutigen? Und dann fiel uns ein, unsere Ehementoren, die ganz toll sind, die haben uns mal so eine Idee weitergegeben, wie man irgendwie gegenseitig füreinander irgendwie was von Gott hören kann, ohne dass es so diesen riesen Aufriss mit und wegen, oh, ich bete jetzt prophetisch für dich und es ist so schwierig und es ist so... wird. Und zwar haben die uns erzählt, Mensch, macht es doch so, ihr zählt einfach durch, wie viele ihr seid, so viele Zettel werden ausgeteilt, dann macht ihr eine Zeit der Stille und ihr hört mal, was Gott euch sagt, was für eine Idee kommt euch, was für eine Textzeile kommt euch, was für ein Impuls kommt euch, dann schreibt ihr das auf den Zettel und danach lost sich jeder so einen Zettel. Und ich war zu dem Zeitpunkt, und diesem Silvester eben, war ich total frustriert und unglücklich an dem Ort, wo wir gewohnt haben, weil ich mich total isoliert gefühlt habe. Um uns herum haben nur nette ältere Herrschaften gewohnt, aber keine Kinder für unsere Kinder zum Spielen. Also wir hatten damals zwei. Und ich musste für jeden Furz irgendwie eine halbe Stunde Auto fahren und hatte irgendwie niemanden zum Reden. Und ja, also es fühlte sich nicht gut an, aber es war irgendwie auch nicht so klar, was will denn Gott mit uns, wo soll es denn irgendwie hingehen, die Reise? Und während ich da so sitze und quasi meinen Zettel vor mir habe und so für jemand anders, wie ich denke, höre, was Gott irgendwie sagt, habe ich so, also ich habe die Augen zugemacht und ich habe wie so ein Bild gesehen von dem Zug. Und ich weiß nicht mehr warum, ich habe jetzt kein Straßenschild oder sowas gesehen, aber für mich war klar, dieser Zug fährt nach Thüringen. Ich dachte so, okay, alles klar. Und er endet in einer Stadt, die ist wie, ich weiß nicht, ob jemand Carcassonne das Spiel kennt, aber auf jeden Fall ist diese Stadt umringt von so Mauern irgendwie. Es hat sich so an, ja, es sah irgendwie aus wie so eine altertümliche Stadt und die ist umringt von Mauern, da endet dieser Zug. Und ich dachte so, okay, soll ich das jetzt auf diesen Zettel schreiben? Ich sehe einen Zug, der nach Thüringen fährt, weiß ich nicht, fand ich total komisch. Besonders, weil unsere Freunde, die da waren zum Feiern, die einen waren aus Berlin und die wollten auch für immer in Berlin bleiben, die anderen waren gerade nach Wasserburg gezogen, hatten jetzt mit Thüringen auch nichts am Hut. Na gut, ich war mutig und habe es auf den Zettel geschrieben. Und tada, wer hat den Zettel gezogen? Ich selber. Und es war wirklich, also es war so ein, es war, also erstmal muss ich natürlich lachen, weil ich dachte, na toll, dass du dich so angestellt hast und dir solche Gedanken gemacht hast, für wen du das schreibst, wenn es doch für dich selber ist. Und das, was ich aber unterschätze in dem Moment, ist, was das angeschoben hat. Nämlich davor war Thüringen überhaupt nicht auf unserem Radar und gar nicht. Und Stück für Stück hat sich irgendwie rauskristallisiert, okay, ich könnte da vielleicht studieren. Da gibt es auch ein paar Freaks, die haben uns eine Wohnung besorgt, bla bla bla. Und so hat es uns nach Jena verschlagen und all die Befürchtungen, die all die Menschen um uns herum hatten, wie es denn wohl werden würde, wenn wir unsere armen Kinder aus dem schönen Frankenland in das böse, böse Thüringen bringen. Also da hat man so ein bisschen die Vorurteile der Bayern gegen die Thüringer gemerkt. Wir haben dann auch, kaum dass wir umgezogen waren, haben wir uns sofort einen Thüringen-Aufkleber gekauft und auf unser Auto geklebt für die ganze Verwandtschaft. Genau. Und ich habe dann verstanden, aha, die Stadt, die in meinem Bild, wo es geendet hat, das war Jena, weil wir sind umringt von Mauern, aber es sind halt Berge. Ja? Aber es war für mich nicht so ersichtlich. Genau. Und was ich aber damit erzählen will, ist eigentlich erstens, ich will euch ermutigen, dass Gott wirklich spricht, auch wenn es uns total bescheuert irgendwie erscheint. Dann für mich war es total schön, weil es war so konkret. Also es tut manchmal echt auch gut, einfach zu hören, dass Gott einen liebt. Und man braucht vielleicht auch einfach mal dieses nochmal sich bewusst zu machen, Gott liebt mich. Aber ich brauchte irgendwie eine Idee und es war so konkret und so fassbar, dass ich das so cool fand, dass Gott es genutzt hat. Genau. Habe ich jetzt was vergessen? Genau.
Wir können doch so diesen Lernsatz noch hinten
anbieten. Einen Lernsatz? Habe ich vergessen?
Nein, können wir das so.
Ja, sehr mutig zu reden, du wirst dadurch selbst ermutigt. Also wenn ihr nichts von dieser Predigt mitnimmt, dann nehmt das mit. Das ist uns das, was uns auf dem Herzen ist. Weil wir das eben immer wieder feststellen, wenn wir mutig sind zu reden, dann ermutigt uns das selbst. Und vielleicht sitzt du hier und fühlst dich gerade gar nicht ermutigt und hast das Gefühl, eigentlich bräuchte ich eine Ermutigung. Ja, dann ermutige jetzt jemand anders mit der Übung, die wir gleich machen. Aber vorher wird der Micha noch einen Gedanken weitergeben und dann erzähle ich euch, wie wir das machen werden.
Ja. Okay. Genau, wir haben jetzt einen Action-Step für euch und der besteht aus zwei Teilen. Und beim ersten Teil würde ich gerne durchbeten. Ihr dürft, wenn ihr könnt, gerne aufstehen. Und den zweiten Teil erklärt euch dann die Anna noch. Beim Beten wird es darum gehen, dass wir einfach, ihr kennt es ganz sicher und habt es schon oft genossen, dass wir einfach die Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, dass wir die uns irgendwie hindern, zu reden oder die das alles nicht mehr so frisch sein lassen, wie ich damals mit meiner Wahrsagerin, dass wir die dem Jesus geben, ist ganz einfach. Ihr könnt die Augen schließen oder die Augen offen lassen. Und genau, tretet vor Jesus und überlegt euch, gibt es da ein Bild? Gibt es da ein Wort oder mehrere, die ihr gesagt habt? Oder ein Erlebnis oder ein Gefühl, wo ihr merkt, dass da wird euer innerer Kritiker ganz laut und klagt euch an vielleicht dafür. Oder wo ihr merkt, das nimmt euch die Freude und die Kraft. Und dann nehmt diese Sache und gebt sie ihm. Mir hilft es dabei immer vorzustellen, er hält sich die Hände auf. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr geht zum Kreuz hin und legt es vors Kreuz. Und legt es bei ihm ab. Oder gebt es ihm in die Hand. Und ich möchte euch zusprechen, dass dieser Jesus diese Sache nehmen wird und er wird sie am tiefsten Ort im Meer versenken. Und er wird nicht mehr daran denken. Und dieser Jesus spricht euch zu, dass ihr deswegen auch nicht mehr daran denken müsst. Amen. Dürft euch wieder setzen. Das war der erste Teil. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil.
Genau. Also, ihr dürft euch mal alle den Zettel, der auf oder neben oder unter eurem Sitz ist, schnappen und einen Stift dazu. Dann einen Test machen, ob der Stift schreibt. Wenn der Stift nicht schreibt, bitte kurz melden. Ja, wir kommen dann runter. Ja. Da hinten nicht. Okay. Guck mal von der Fritzi. Ja. Genau, und bis die fehlenden Stifte ausgeteilt werden, schnappe ich mir mal die Bedienung. Nein, falsch rum. Doch, jetzt. Genau, was sollt ihr jetzt mit diesem Zettel machen? Wir wollten uns selber und auch euch eine Brücke bauen, jemanden zu ermutigen und zu erleben, dass jemand ermutigt wird. Denn ich bin ganz sicher, dass nächste Woche um die Zeit, also hier schon mal Spoiler für nächsten Gottesdienst, werden hier bestimmt Leute nach vorne gehen und sagen, oh, ich habe den Zettel gezogen und es hat mich so bewegt, es war so krass. Also ihr werdet Menschen ermutigen mit dem, was da jetzt gleich passiert. Genau. Also nehmt euch den Zettel. Paul von der Technik, Applaus für Paul. wird ein Lied während der Zeit abspielen. Und ihr könnt eben Augen zumachen, Augen offen und überlegen, was kommt euch jetzt in den Sinn. Und seid da wirklich frei, seid mutig, seid kindlich, nehmt einfach das, was kommt und schreibt es auf diesen Zettel. Und seid gewiss, es wird für jemanden passen, der das nachher lost. Genau. Wir werden auch einfach dann gucken. Also ihr müsst euch nicht stressen, wenn ihr nicht fertig seid, wenn das Lied zu Ende ist, dann warten wir einfach noch. Ist kein Problem. Aber ist es soweit klar, was ihr machen sollt? Ja. Okay, genau.
Also wichtig ist, wenn ihr dann die Zettel rausholt, lasst euch nicht zu viel Zeit damit, Zettel sind begrenzt. Wenn die weg sind, sind sie weg. Aber das ist doch später. Ach so, später. Ja. Tut mir leid.
Genau, also wir haben ja unsere Assistenten dabei, Julian und Jule, werden das dann nachher einsammeln und am Ende des Gottesdienstes könnt ihr dann einen Zettel ziehen. Also es muss noch kein Stress ausbrechen. Vorgegriffen, unmöglich. Okay, gut, dann setzen wir uns jetzt hin, lauschen dem Lied und jeder kann so sich auf sich konzentrieren und seinen Zettel. Jesus, lass mich neu mich daran erinnern, dass dein Wort und das, was du tust, Leben verändert. Und schenk mir den Mut und die Liebe, Leuten davon zu erzählen, wenn es dran ist. Ich danke dir, dass du unsere Leben bewegt hast. Ich danke dir, dass dir so viel möglich ist und ich feiere deine Kreativität, wie du Lösungen findest. Danke für eine neue Woche und danke für die neuen Möglichkeiten. Amen.